zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Für viele war Markus Marterbauer die strittigste Ministerentscheidung in dieser Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Der Sozialdemokrat gilt als linker Ökonom, war vor seiner Angelobung zum Finanzminister Chefökonom der Arbeiterkammer und Mitglied des Fiskalrates. Diese Woche wird der gesamte Fokus der heimischen Innenpolitik auf ihn gerichtet sein, denn am Dienstag hält er im Nationalrat die Budgetrede und wird dort ausführen, wo der Staat heuer und im kommenden Jahr sparen wird. Über die Person Markus Marterbauer, seinen Kaltstart in dieser Regierung und die Wandlung vom Wissenschaftler hin zum vielleicht momentan wichtigsten Minister in dieser Regierung wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Studio begrüße ich den Leiter unserer Innenpolitikredaktion, Gernot Bauer.
Hallo Julian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Clemens Neuhold, hallo Clemens.
Hallo.
Gernot, ihr habt in der Vorwoche den Finanzminister zum großen Interview getroffen. Wie war denn euer Eindruck von ihm?
Ja, genau vor einer Woche sind Marina Deltschewa, die Ressortleiterin Wirtschaft, und ich für die Innenpolitik in die Johannisgasse in Wien gegangen, in das Finanzministerium. Das ist immer ein sehr interessantes Haus, muss man mal sagen. Früher war das das Winterpalais des Prinz Eugen. Und früher sind die Finanzminister wirklich gesessen da in wunderbaren, barocken, riesigen Büros, aber auf der anderen Seite zur Himmelpfortgasse. Und jetzt ist das, auf der anderen Seite der Eingang, ist es ein sehr funktionaler Bau. Und da in einem sehr unspektakulären Raum, im Vergleich zu früheren Finanzministern, sitzt dann Markus Marterbauer. Und das ist ja natürlich gleich der erste Eindruck. Also es gibt ja Minister, die haben einen unglaublichen Zug zum Tor und sind richtige Rampenpersönlichkeiten, wenn man das so nennen darf. Aber Markus Marterbauer ist eigentlich ein sehr zurückhaltender, sehr sachlicher Mann. Und wir haben uns 1,5 Stunden zusammengesetzt, um über das Budget zu reden. Er ist jemand, der schenkt dir den Kaffee selber ein oder den Tee. Mit dem kann man auch sehr entspannt plaudern. Und er ist so ein No-Bullshit-Typ, wenn ich mir das erlauben darf. Also der versucht, einen nicht einzuseifen, sondern sagt halt, was Sache ist, auch, und darüber werden wir sprechen, wenn es manchmal gegen all das ist, woran er bisher als Wissenschaftler und als Sozialdemokrat geglaubt hat. Es war ein sehr vergnügliches Gespräch und am Ende blieb halt trotzdem, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen.
Vor welchen Herausforderungen steht denn Marterbauer, Clemens?
Naja, es ist ein toxischer Mix, der sich da ergeben hat, aus einer Wirtschaftsflaute, einer nachhaltigen, dritte Jahr in Folge Rezession. Das gab es seit den 50er Jahren nicht. Das heißt, man kann mit weniger Einnahmen rechnen. Gleichzeitig hat die letzte Bundesregierung aktiv auf Einnahmen verzichtet. Ich erinnere an das sehr technisch klingende Wort kalte Progression, das ist aus der schleichende Steuerfraß. Da hat man gesagt, so, jetzt schaffen wir das einmal ab, damit den Leuten mehr im Geldbörsel bleibt. Die Leute haben es nicht wirklich so gemerkt, dass ihnen mehr im Geldbörsel bleibt, weil das ist ja, hat kein Mascherl, was einem da bleibt. Aber dem Budget und dem Finanzminister fehlt das wirklich. Es gab andere Maßnahmen, wo man sehr auf die Ausgabentube gedrückt hat. Und es ist jetzt schwer, wieder einzufangen. Und dieses ganze Budget steht eigentlich genau unter diesem Vorzeichen, dass man Schleusen, die man aufgemacht hat, wieder versucht zuzumachen. Das kann man natürlich dann auch als Einsparung verkaufen. Andererseits ist es natürlich, laufen auch Kosten davon, bei Pensionen, bei Pflege, also überall, wo die Gesellschaft älter wird und weniger Einnahmen reinkommen, also weniger die ins System einzahlen. Also das ist wirklich ein toxischer Mix, muss man sagen. Und die große Überraschung ist, dass eben mit Markus Marterbauer, also Überraschung einerseits ja, einerseits nein, dass jemand, der aus dem klar linken Eck kommt, der auch ein aktiver SPÖ-Politiker war, Arbeiterkammer, Chefökonom, also der eine ganz klare Linie hat, der jetzt den großen Pragmatiker macht und es wirklich geschafft hat, mit einer Art Blut, Schweiß und Tränen-Erzählung ganz am Anfang einmal geschafft hat, dass jeder in seinem Ressort ein bisschen auf etwas verzichtet, also schon da oder dort wirklich unter Schmerzen zur Einsparung bereit ist. Und aber ohne dass jetzt irgendwie eine totale Hektik ausbricht, weil die Schmerzen eben halbwegs verteilt sind, also wirklich bei Familien, bei Pensionisten, bei den unterschiedlichsten Gruppen, bei Jugendlichen auch zum Beispiel, das ist die Freifahrt, Klimaticket unter 18, also Kleinigkeiten, aber für die Einzelperson wirklich spürbar. Aber das ist so schnell und so breit gekommen, dass es trotzdem halbwegs stabil aus jetziger Sicht, muss man natürlich betonen, läuft. Und das ist schon einmal eine Leistung, die ihm manche nicht zugetraut hätten. Diese Ruhe, wie du es besprochen hast, dieser Pragmatismus und dieses auch, die eigene Ideologie einmal auf die Seite zu stellen.
Er ist sicher ein Pragmatiker, wie ich das vorher schon geschildert habe und wie jetzt auch Clemens sagt. Die toxische Mischung, von der Clemens spricht, ist vor allem das ausbleibende Wirtschaftswachstum. Also Schwarz-Grün hat sich immer darauf verlassen, na egal, wir geben Geld aus, koste es, was es wolle, weil der Wirtschaftsaufschwung, das Wirtschaftswachstum wird groß genug sein, um diese erhöhten Ausgaben zu finanzieren. Heute wissen wir, es gab kein Wirtschaftswachstum. Clemens hat es beschrieben, wir haben das dritte Jahr hintereinander eine Rezession. Und damit ging dieser Gap auf. Also es ist eine der Besonderheiten im österreichischen System, dass die Ausgaben zum Beispiel valorisiert werden. Das heißt, sie werden an die Inflation angepasst, zum Beispiel die Familienleistungen. Wenn da die Inflation steigt, steigen auch die Familienleistungen. Das hat Schwarz-Grün eingeführt. Aber gleichzeitig werden die Einnahmen nicht valorisiert, zum Beispiel was die Mineralölsteuer betrifft. Und dann geht das alles immer weiter auseinander. Und jetzt stand Markus Matterbauer natürlich vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Lehrbuchmäßig, und Markus Matterbauer ist ja ein anerkannter Wissenschaftler und vor allem Konjunkturforscher, lehrbuchmäßig müsste der Staat in einer solchen Phase des Nullwachstums oder sogar der schrumpfenden Wirtschaft viel Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um zu investieren. Also das ist der berühmte Lehre von Keynes, und Matterbauer sieht sich als Keynesianer, und diese Lehre sieht vor, Geld in die Hand zu nehmen. Und er sagt auch in unserem Interview, allein welches Geld willst du denn in die Hand nehmen, wenn gar kein Geld da ist? Also da stößt sozusagen die Fiskalpolitik an die realen Grenzen. Jetzt, was ist der Grund? Warum nimmt er nicht trotzdem Geld in die Hand? Das ist eigentlich sehr gut erklärt in diesem Interview von Matterbauer. Es ist ja nicht so, dass Österreich in einer Blase ist mit unserer Fiskalpolitik, sondern wir sind ja abhängig von den internationalen Finanzmärkten. Wir haben Schulden, wir müssen diese Schulden refinanzieren, wir müssen die Refinanzierung refinanzieren. Es ist ein ewiger Kreislauf. Und je höher unser Defizit wird, umso höher werden unsere Schulden und umso höher wird die Zinslast. Also die macht schon mehrere Milliarden aus, und wenn nur ein bisschen die Schulden noch weiter hochgehen, wird diese Zinslast noch höher. Und Matterbauer beschreibt das in unserem Interview sehr gut, nämlich 1% mehr auf unsere Staatsschuld kostet uns mittelfristig 4 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich, das sind 80.000 bis 100.000 Pflegekräfte oder Lehrer im Grundschulbereich. Also muss man was tun, dass man diese Schulden tatsächlich runterbekommt. Und das ist jetzt, was hinter die Philosophie auch seiner Budgetpolitik und für die nächsten 2 Jahre, 2025 und 2026, wir reden ja von einem Doppelbudget, das jetzt beschlossen wird.
Matterbauer wird eben, wie du gerade gesagt hast, am morgigen Dienstag im Nationalrat die Budgetrede halten. Was wissen wir denn bereits über die Inhalte? Wo wird diese Regierung sparen?
Also wie schon gesagt, ich habe es vorhin angeschaut, also es gibt so 15 grobe Eckpunkte, und davon sind allein 5 dem Klima gewidmet, dem Klimaschutz bzw. dem Klimaschutz der früheren Regierung, der Türkis-Grünen. Und von diesem sehr ambitionierten Programm bleibt, muss man sagen, nicht mehr viel übrig. Es werden Dinge wie der Klimabonus wird gekappt. Der Klimabonus, zur Erinnerung, das war eine Kompensation für die neue CO2-Steuer. CO2-Steuer, prinzipiell eine gute Sache, soll uns als Autofahrer, als Industrie, die fossile Brennstoffe nutzt und so weiter, wirklich gesamtgesellschaftlich dazu bewegen, dass wir weniger umweltschädliche Ausgaben tätigen, weniger umweltschädliche Treibstoffe nutzen und so weiter. Das wurde kompensiert, das wurde sogar überkompensiert, also das wird jetzt komplett gekappt. Also natürlich schön, was leichter, was zu kappen, was es erst kurz gab, als etwas, an das man sich schon gewöhnt hat, Stichwort Dieselprivileg oder Pendlerförderungen und so weiter. Also da wird mal reingeschnitten, dann werden andere Dinge wie Bildungskarenz, was nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung in Anspruch nahm, wird wieder weggeräumt. Also überall bei dem hat es wirklich nach so einer Schmerzensrangliste, glaube ich, auch angelegt, das, was am meisten bringt und am wenigsten Schmerzen verursacht, wirklich in der Breite. Das hat man mal per se schon mal weggestrichen. Und dann ist es natürlich, wenn man Infrastrukturprojekte verschiebt, dann spart das einmal sehr, sehr viel Geld in den nächsten ein, zwei Jahren. Ist aber vielleicht nicht sofort spürbar, weil die Bahn fährt trotzdem. Man steigt halt dann ein und muss über ein Gestrüpp steigen und ist nicht auf einem gespiegelten Boden oder wie auch immer. Aber das ist verkraftbar, sagen wir mal so. Aber das bringt natürlich auch alles zusammen. Also verschobene Projekte, Förderungen, die man neu eingeführt hat, wieder zurückzuführen. Das bringt alles was. Oder so Dinge wie die kalte Progression, ich habe schon angesprochen, das ist wirklich schwer zu erklären, was das eigentlich ist. Das wird zum Teil wieder zurückgenommen, also zum Teil zahlen wir wieder überdurchschnittlich Steuern. Und aus diesem gesamten Mix ergibt sich was für das nächste und für das, also für dieses und für nächstes Jahr, 2025, 2026. Dass die große Unbekannte, also bei allen Vorschusslorbeeren und bei allem Lob, was wir jetzt, wir waren jetzt recht positiv zu Markus Matterbauer, aber die große Frage ist natürlich, was danach kommt. Weil schneller mal was zusammenzustreichen oder wegzunehmen ist das eine, aber den Staat langfristig so umzubauen, dass nicht bei jeder Konjunkturschwäche wieder genau diese Schmerzen eintreten, nämlich dass ich wieder mit hoher Zinslast rechnen muss, dass ich wieder noch eine höhere Abgangquote haben muss und so weiter. Das ist nicht gelöst, wenn ich zum Beispiel noch dazu gesagt, es kommen ja auch höhere Abgaben, eine Bankenabgabe einführe zum Beispiel. Also all diese Dinge sind mehr als Kosmetik natürlich, aber sie sind Symptombekämpfung und keine strukturelle wirklich Anpassung. Also da wird wirklich die große Frage sein, ob es nach Matterbauer 1, er schafft die Budgetsanierung dieses und nächstes Jahr, auch einen Matterbauer 2 geben wird, der sagt so und so konsequent bin ich jetzt, dass ich jetzt auch bei Pensionen wirklich das noch besser absichere, dass ich bei anderen Dingen wie Förderungen und so weiter oder bei den steigenden Pflegekosten wirklich das Pflegesystem so umbaue und Anreiz, dass es wirklich auf nachhaltigen, gesunden Pfad ist. Da bin ich skeptisch. Da glaube ich eher, wenn wir dann in der zweiten Phase sind, dann einer Regierung, sofern sie gut hält, da glaube ich dann eher wieder die Vermögenssteuer auspacken, also sein Steckenpferd eines gerechten Staates, dass die Reichen auch wirklich was mehr beitragen und die tragen auch vergleichsweise wenig bei, wenn man es mit anderen Ländern in der EU vergleicht. Also diese Debatte kann man durchaus führen, aber sie ist halt auch politisch toxisch. Und ich glaube, dass wir jetzt, auf das hat er jetzt einmal verzichtet, aber da hat er schon seine ganzen Papiere, die hat er schon in der Lade und die wird er uns sicher noch, sofern ihm diese Budgetkonsolidierung die nächsten Jahre gelingt, die wird er noch aus der Lade holen, da bin ich mir sicher.
Wobei, da muss ich auch, sind wir vielleicht auch in einer prinzipiellen Frage, wie saniere ich denn ein Budget? Matterbauer kurzfristig setzt natürlich auf einen Mix aus Einnahmen- und Ausgabensanierung des Budgets. Jetzt kann man natürlich auch sagen, im Moment, dieser Staat hat sicher kein Problem mit den Einnahmen, weil die Steuereinnahmen, die sprudeln ja eigentlich trotz allem und er hat eher sozusagen ein Problem mit den Ausgaben, weil wir viel zu viel Geld für diverse Dinge, was auch immer, ausgeben. Richtiger Stichpunkt von dir, Clemens, dass du ansprichst, die zwei Jahre, Markus und die Phase Markus Matterbauer 1 und Markus Matterbauer 2 in dieser jetzigen Legislaturperiode. Matterbauer selbst hat in mehreren Interviews gleich zu Beginn die Österreicher und Österreicherinnen darauf eingeschworen, dass jetzt zwei mühsame und zwei beschwerliche Jahre kommen. Er sagt es auch selbst, dass man das frontloaded, ist der Terminus technicus, anlegt, die Budgetsanierung, nämlich die ganzen Grauslichkeiten und die, was schmerzhaft ist, gleich in die ersten zwei Jahre packt und danach, nicht, dass dann wieder Milch und Honig fließt, aber dass dann wieder Zeit ist für Investitionen. Das mag so sein, aber da gibt es eine gewichtige Stimme, die Matterbauer widerspricht, nämlich Christoph Badelt, der Präsident des Fiskalrates, das ist quasi der oberste Budget- und Schuldenwächter, Klammer auf, Markus Matterbauer war selber Mitglied und stellvertretender Leiter des Fiskalrates. Also es weiß schon, dass das dort Experten sind. Und dieser Christoph Badl sagt eben, es wäre irreführend von der österreichischen Bundesregierung, wenn sie jetzt so täte, als ob nach 2 beschwerlichen Jahren wieder alles im Lot ist. Dass das quasi, das ganze schlimme Zeit ist schon wieder vorbei. Es war alles nicht so schlimm. Er sagt, das ist irreführend. Wir haben im Interview Matterbauer dazu befragt. Er sagt, nein. Er führt uns nicht alle in die Irre. Er geht schon davon aus, dass nach diesen 2 Jahren wieder eine aktive Politik möglich ist, wo es auch zu neuen Ausgaben kommen kann. Wovon hängt das alles wieder ab? Natürlich von der Konjunktur. Also Matterbauer sagt selbst, nachdem er sogar wirklich anerkannter Wirtschaftsforscher und Konjunkturforscher ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht sagen können, wie allein heuer das Wirtschaftswachstum ausfallen wird. Wir wissen nicht, was die Trump-Politik uns noch bringt. Wir wissen nicht, was mit dem Konflikt in der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine ist. Wir wissen nicht, was aus dem Konflikt zwischen Pakistan und Indien wird. Also es ist schwerer denn je, wirklich die Konjunktur zu prognostizieren. An der hängt allerdings alles, was wir tun. Und die große Leistung wird es auch sein, der ganzen Regierung jetzt, dieses zarte Pflänzchen der Konjunktur, was es halt gibt, nicht gleich wieder niederzutrampeln. Clemens hat angesprochen, dass im Bereich der Investitionen zum Beispiel in Bahnhöfe gespart werden wird. Also da werden vielleicht, der Bahnhof X wird nicht nächstes Jahr renoviert, sondern erst in 2 oder 3 Jahren. Oder die ÖBB baut dort nicht aus, also vorerst nicht, sondern das Ganze wird verschoben. Nur solche Umbauarbeiten oder Bauarbeiten oder Renovierungen von Bahnhöfen zum Beispiel, da weiß man ganz genau, dass die eine starke konjunkturelle Wirkung haben. Also wenn ein Bahnhof frisch renoviert wird, dann ist das ein Boost für die lokale Wirtschaft, für die Bauwirtschaft, für die Lieferanten. Das ist natürlich auch dann, hat einen Konjunktureffekt, wenn hier auf einmal eingespart wird. Und da wird Matterbauer auch gefragt sein. Und vielleicht, wenn wer mich fragt, weiß nicht, ob du mich das fragen willst, was denn der wichtigste Satz in diesem Interview ist und die wichtigste Aussage aus meiner Sicht im Profilinterview von Markus Matterbauer, dann würde ich sagen, er führt aus, wann ein Budget eigentlich erfolgreich sein kann und eine Budgetsanierung, nämlich dann, wenn du alle Leute mitnimmst. Es muss einen Konsens geben in der Bevölkerung, dass das Budget jetzt saniert werden muss. Und wann gibt es diesen Konsens? Wenn alle der Meinung sind, sie werden gleichermaßen betroffen. Also wenn die Bürgerinnen und Bürger glauben, okay, das ist ein faires Paket und alle sind gleichermaßen, kommen irgendwie dran, dann wirst du einen Konsens schaffen oder eine Bereitschaft in der Bevölkerung, dass sie diesen Sparkurs mittragen. Wenn manche, wenn die Mittelschicht den Eindruck hat, Moment, oben wird nicht gespart und unten, die werden weiterhin begünstigt, aber bei mir in der Mittelschicht wird gespart, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Gleichzeitig kann man das Ganze auch nicht nur unten natürlich renovieren, das Budget, und oben auch nicht. Also wichtigster Satz von Matterbauer, alle müssen spüren, dass sie fair behandelt werden, aber alle müssen mitzahlen.
Ja. 2 Punkte dazu vielleicht noch. Und selbst wenn diese Budgetsanierung so gelingt, wie er sie uns verspricht, heißt das noch nicht, dass wir keine neuen Schulden mehr machen, sondern wir sind nur unter der Obergrenze der EU, diesem 3%-Ziel. Das heißt, es würde dann weiter Schulden gemacht werden. Das heißt, man kann durchaus darüber diskutieren, ob das dann reicht und ob wir dann wieder damit zufrieden sind, wenn wir nur das Minimalziel genutzt haben, weil wir sind jetzt wirklich fast Schlusslicht bei der Neuverschuldung und beim Wachstum und beim Schuldenwachstum haben wir uns in kürzester Zeit ans Ende der EU-Fahnenstange bewegt. Also das ist das eine. Man kann nicht dazu sagen, dass das ein großer Gewinn ist, wenn das alles so kommt, sondern das ist eigentlich fast die Minimalanforderung, die jetzt gemacht wird, nämlich dass ich das Ganze wieder ins Lot bringe. Da muss man zunächst einmal in erster Linie die ÖVP adressieren, weil die war die letzten 5 Jahre daran und hat das aktiv betrieben, dass es so aus dem Lot gerät, bei allen Krisen natürlich. Aber da waren viele Punkte, wo die ÖVP mit ihrem Finanzminister Brunner, aber auch so Experten wie dem Herrn Kocher, der wirklich ein Pendant zu Markus Matterbauer war, nämlich ein ausgewiesener Ökonom, der war dann in seiner zweiten Hälfte auch Wirtschaftsminister und hat zugesehen, wie das Budget aus dem Ruder läuft. Und Brunner sowieso. Also wir sind jetzt beide in sehr guten Jobs. Der eine ist Migrationskommissar in Brüssel, der andere ist Gouverneur der Nationalbank, also Kocher. Und eigentlich sind sie sehr gut davon gekommen dafür, was sie uns da an Budgetschlamassel hinterlassen haben. Und Markus Matterbauer muss jetzt diese Minimalanforderung leisten und das wieder ins Lot bringen. Das ist, wie Gernot das gesagt hat, allein wegen der Zinslast schon unabdingbar. Wir können uns jetzt nicht komplett als Wirtschaftsstandort, als stabiler Standort von Stabilität verabschieden. Also man kann gar nicht sagen, wir dürfen nicht Italien werden, weil Italien in Teilen stabiler ist. Das war eher historisch gesehen das Negativbeispiel. Wir müssen schauen, dass wir selber nicht das Negativbeispiel sind. Das ist das eine. Und weil du gesagt hast, alle Schmerzen müssen gleich verteilt werden, sind es eine Gruppe, ist über Gebühr gut davon gekommen, das sind die Beamten. Die Beamten bekamen eine Lohnerhöhung, eine inflationsbedingte Lohnerhöhung, die aus heutiger Sicht, das gibt auch Matterbauer im Interview zu, weit überbordend war. Also da hat die letzte Regierung, hat das noch schnell auf den letzten Metern noch ein Gehaltsplus von, waren das 8, 9, 10%. Das ist bei den vielen Beamten natürlich sind das Milliarden.
Und für 2026 ist es auch schon fixiert.
Genau, ein Abschluss ist fixiert. Also da können wir uns nicht mehr bewegen. Das ist fixiert, das ist eingeschlagen. Das ist weit über dem, was andere rechnen können, weit über dem, was wir uns als Staat auch leisten können. Und das ist fixiert. Das ist gemacht worden, das wird nicht mehr aufgeschnürt, daran wird nicht mehr gerüttelt. Und er sagt dann auch so en passant, na, das ist halt so, das müssen wir so akzeptieren, da können wir uns nicht einmischen. Und das war aus meiner Sicht ein bisschen im Interview so der Punkt, wo ich sage, naja, da relativiert sich dann die Blut-, Schweiß- und Tränen-Erzählung. Ich kann natürlich alles akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, aber da hätten wir schon einen Weg finden können eines Ausgleichs.
Ich glaube, da wollte er sich aber noch nicht festlegen, weil er hat doch ein politisches Geschick und er weiß, wenn er jetzt es steht jetzt zur Debatte, im Herbst sind dann wieder Verhandlungen mit dem öffentlichen Dienst. Diesmal ist ja dann quasi der Kollektivvertragspartner, ist ja die Bundesregierung in Person des Finanzministers und in Person des Staatssekretärs für die Verwaltung, das ist Alexander Bröll, wird da verhandeln für die Österreichische Volkspartei. Und es steht schon zur Debatte, ob man diesen Abschluss für 2026 vielleicht doch wieder aufschnürt und das neu verhandelt, weil bisher ist der Status, dass die Beamten zwar eine geringe, aber doch eine Abgeltung oberhalb der Inflationsrate erhalten werden. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, er überlegt schon, Matterbauer, ob es da nicht was gibt, beziehungsweise er in diesem Interview, er appelliert schon sehr an die Verantwortung des öffentlichen Dienstes und sagt, dass die Vertreter der Beamten immer auch in schwierigen Zeiten Verantwortungsbewusstsein gezeigt haben. Andererseits, die Beamten haben natürlich recht, es gibt einen Abschluss, der wurde Pacta sunt servanda, gilt auch hier. Warum sollten sie da jetzt freiwillig nachgeben? Also das wird vielleicht wird es für 2027 dann zumindest eine Nullrunde geben, aber da wird er gefordert sein, so wie Clemens sagt im Herbst.
Und wir werden ihn natürlich daran messen.
Sprechen wir ganz am Schluss noch kurz über die Person Markus Matterbauer. Wo ist denn dieser in der SPÖ selbst zu verorten?
Na, er ist, sagt von sich selber, er ist seit jeher SPÖ-Mitglied. Er ist immer mitgegangen. Am 1. Mai natürlich beim Aufmarsch der Wiener Sozialdemokratie vor dem Rathaus. Auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den Bundesländern, das ist ja immer noch, obwohl schon sehr viel weniger sind, eine bombastische Veranstaltung. Es ist ein bisschen despektierlich gesagt, so eine Art von Leichnam für die Sozi, das sagen sie selber so. Aber das ist eine sehr wichtige Demonstration sozialdemokratischen Selbstbewusstseins und Markus Matterbauer ist immer mitmarschiert. Und heuer zum ersten Mal die Chance gehabt, nicht unten zu stehen unter quasi den Genossinnen und Genossen, sondern oben am Podium, wo die Spitze der Sozialdemokratie steht. Natürlich mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dann daneben natürlich der SPÖ-Parteivorsitzende und Vizekanzler Andreas Babler und die gesamte Riege der SPÖ-Führung. Und Markus Matterbauer ist einer, der sagt, na, ich brauche mich da nicht draufstellen. Sondern er ist weiter unten gestanden mit seinen Freunden und Genossinnen und Genossen aus der Partei und hat sich wie ein ganz einfaches Parteimitglied das angeschaut und hat sich die Reden angehört und er sagt selber im Interview, naja, er ist ja gar nicht so eitel, er muss da gar nicht da oben stehen und ich nehme ihm das sogar ab. Prinzipiell kommt der Clemens, hat es ganz am Anfang gesagt, vom sehr linken Rand der Sozialdemokratie. Er fordert nach wie vor Vermögensteuern, er fordert nach wie vor Erbschaftssteuern, aber er ist eben auch ein Pragmatiker. Er weiß, das war mit der ÖVP zu diesem Zeitpunkt nicht durchzubringen. Jetzt gibt es ein Regierungsprogramm, an das auch er sich zu halten hat. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er vielleicht diese Vorschläge allerdings wieder bringen. Wobei sie stehen nicht im Regierungsprogramm. Das heißt, für diese Legislaturperiode, glaube ich, kann man es auch ausschließen. Das spricht aber für ihn als Pragmatiker.
Und ich würde sagen, er ist ein Sozialdemokrat der alten Schule, sozialpartnerschaftlich. Das heißt immer, dass das Ganze sehend, dass auch die Industrie genauso dazugehört wie die alleinerziehende Mutter zu einer Gesellschaft. Also damit wird man weiterhin rechnen können, dass er nicht komplett in den Populismus abfällt, sondern weiterhin sehr, sehr pragmatisch bleibt auch.
Ja, und wir werden die Budgetdebatte natürlich begleiten und für Sie einordnen. Schauen Sie dafür doch gerne auf profil.at vorbei. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Profil wird heuer 55 Jahre alt und anlässlich dazu bringen wir einige der besten Recherchen auf die Bühne. Das erste Mal bereits am kommenden Samstag. Dort wird unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer durch den Abend führen, gemeinsam mit hochkarätigen Gästen zum Thema Rene Benko diskutieren. Tickets dafür können Sie auf profil.at/events erwerben. Wir dürfen uns für heute verabschieden. Danke Gernot, danke Clemens für euer Kommen.
Danke.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.